Hallo und herzlich willkommen im PodSimpel, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Heute ist Valentin Herfurt bei uns und ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen mal geschrieben gehabt. Ich bin nämlich auf euch aufmerksam geworden und zwar auf Instagram. Und ja, wer ist ihr? Walk of Care, das ist ja eine Gruppe, eine Bewegung, eine Revolution, eine... Ja, ich weiß nicht, was da der passende Begriff ist, aber ich glaube, genau dafür bist du heute auch da, Valentin. Ich würde auch jetzt nicht mehr viel weiter babbeln. Ich würde dir jetzt einfach das Mikro rüberschmeißen und du stellst dich erstmal mal selbst vor. Wer bist du überhaupt? So, was ist deine Geschichte und wohin geht's für dich? Und dann im Anschluss am besten, was ist Walk of Care oder was macht ihr bei Walk of Care?
Also ja, ich bin Valentin Herfurt, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Also ich arbeite tatsächlich im Krankenhaus als Pfleger. Viele sagen ja noch Krankenschwester oder sowas zum Berufs. Eigentlich ein ganz veraltete Berufsbezeichnung.
Hörst du das noch?
Auch beim Arbeiten viel Schwester, Franziska, kommen Sie mal oder sowas.
Das ist ach was.
Ja, es ist auch spannend im Verhältnis von den Ärztinnen zu den Pflegenden, häufig auch mit dem Sie. Also wir siezen, wenn man sich siezt, häufig duzt man sich im Team, aber wenn man sich siezt, dann siezt man Sie, Herr Doktor, und die Antwort ist Sie, Schwester und mit Vornamen. Also das ist immer noch eine ganz alte Hierarchiegeschichten und merkt man bis heute.
Schon eingesessen.
Ja, genau. Ja, bis Nachwirkung, naja.
Anderes Thema.
Anderes Thema, auch wieder ein langes Thema, wieder ein eigener Podcast für sich. Yeah.
Haben wir dann wahrscheinlich einen Podcast genug für das ganze Jahr 2022?
Naja, es gibt viele Themen. Ich finde ja viele spannend, aber ja, naja.
Naja, okay.
Ja, ich engagiere mich im Grunde für unseren Beruf schon ziemlich lange, also seit meiner Ausbildung 2016 habe ich damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich will gerne was ändern in dem Beruf, in dem ich arbeite, weil ich mit vielen Idealen in den Beruf gestartet bin und hoffe, mir auch die meisten bewahrt zu haben und ein paar neue noch dazugekommen sind. Aber natürlich kollidieren so meine Vorstellungen mit den alltäglichen Erfahrungen, die ich im Beruf mache. Und da dachte ich, das kann ja nicht sein, da muss ich doch was ändern. Und deswegen habe ich angefangen, mich zu engagieren, weil ich glaube, viele können sich tatsächlich nicht vorstellen, wie erschreckend es dann teilweise ist, zu sehen, wie mit Menschen umgegangen wird, die eigentlich auf so viel Unterstützung angewiesen sind oder professionelle Hilfe brauchen und sich vielleicht nicht mehr wehren können und dann ja, mit den Menschen auf eine Art umgegangen wird, wo ich sagen würde, das ist menschenunwürdig und das findet täglich statt und das darf nicht sein. Und deshalb habe ich angefangen, mich zu engagieren. Zuerst im Berufsverband, da bin ich auch immer noch Mitglied, bin auch Gewerkschaftsmitglied. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen zu dieser Bewegung Walk of Care, damals noch als ein Pflegestammtisch gegründet. Mhm. Tatsächlich damals mit der Idee, vor allem Auszubildende zu vernetzen. Also wir waren alle in der Ausbildung, aber irgendwie kennt man sich trotzdem kaum. Also anders als im Studium, wo es ja erst die Partys gibt oder sowas. Und was weiß ich, es gibt die Fachschaften und dann kann man sich organisieren und es gibt irgendwie so ein gemeinschaftliches Gefühl. Das hat man in der Ausbildung kaum. Und dadurch, ich kannte nicht mal die Auszubildenden aus meinem Parallelkurs und geschweige denn aus anderen Schulen hier in Berlin. Und dann wollten wir uns vernetzen und haben gemerkt, ey, wir haben da ganz schön viele ähnliche Probleme. Also das sind eben nicht nur Probleme, die irgendwie mit dem einen Krankenhaus oder der einen Einrichtung oder der einen Schule zu tun haben. Das sind irgendwie politische Probleme. Und da haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Da wollen wir uns organisieren. Und dann war uns auch schnell klar, wir wollen eine Demonstration machen. Wir hatten zwar alle noch nie eine Demonstration organisiert und wir hatten auch noch nicht über Inhalte gesprochen, aber uns war klar, wir wollen demonstrieren. Und dann haben wir zum 12. Mai, das ist der internationale Tag der Pflegenden, den ersten Walk of Care organisiert. Mhm. Und das war so ein bisschen irgendwie eine Erfolgsgeschichte. Wir wissen auch gar nicht, warum. Wir haben so gedacht, wir haben gehofft, wir werden mehr als 100 Leute, damit wir nicht auf dem Bürgersteig demonstrieren müssen. Und dann waren wir gleich bei der ersten Demo 800 Menschen. Was für eine Pflegedemonstration ziemlich vieles. Also wir waren die größte Demonstration am Internationalen Tag der Pflegenden in Deutschland. Cool. Und ist irgendwie alles so halt selber gemacht, spendenfinanziert, ohne irgendeine große Organisation dahinter.
Krass. Und okay.
Ja, das haben wir weitergemacht.
Und okay, also wow, Chapeau. Da interessiert es mich natürlich jetzt, wie habt ihr diese ganzen 800 Menschen zusammengetrommelt?
Ja, also ich glaube, alles ein bisschen. Also natürlich haben wir dann auch die Klassiker gemacht und Flyer gedruckt und Social Media Veranstaltungen erstellt und alles sowas. Wir haben auch schon zu Beginn viel dann auch mit irgendwie Videos gearbeitet und einen Trailer für die Demo gemacht und sowas. Und das hat sich irgendwie gut verbreitet. Und was aber natürlich auch viel hilft, ist, in Ausbildungskurse zu gehen und das vorzustellen. Also der persönliche, also sich mal gesehen zu haben, sich unterhalten zu können, ist was ganz anderes, als wenn man eine E-Mail kriegt.
So. Klar, 100%. Ja. Okay, das heißt, also ihr seid aktiv in die Kursen gegangen, also von unterschiedlichen Ausbildungsschulen und habt da aktiv Werbung gemacht.
Genau, genau.
Ach krass.
Weil wir ja auch selber in der Ausbildung damals eigentlich alle waren und dann sind wir quasi einmal in alle Kurse an unseren Schulen gegangen. Und wir haben auch in aller Regel eine sehr große Unterstützung durch die Lehrenden auch bekommen, die ja auch sagen, da muss sich viel verändern hier in der Pflege. Cool. Die ja die ganze Zeit unterrichten, was man alles machen könnte und dann gesagt wird, ja, aber in der Praxis wird es ja gar nicht gemacht, weil die Zeit nicht da ist, so ungefähr. Also das ist ja auch frustrierend. Insofern fanden die allermeisten sehr gut, was wir machen. Mhm. Und ja, so hatten wir dann einen guten Zugang und konnten gut mobilisieren.
Okay, cool. Und okay, ihr habt dann jetzt die größte Veranstaltung damals organisiert und auch durchgeführt. Wie kam das an? Also was war da sozusagen euer Ergebnis oder was war danach eure Motivation? Ich kann mir vorstellen, man macht sowas, ein Riesenerfolg. Das heißt, es bleibt ja dann nicht dann irgendwie stehen, sondern es geht dann weiter und wahrscheinlich plant ihr dann noch mehr Leute irgendwie dabei zu haben. Von daher, wie ging es dann weiter?
Na, also wie, ja, es war ein totaler Erfolg, es war ein total schönes Gefühl zu sehen, irgendwie, man hat was erreicht. Also wir konnten was erreichen, wir haben gesagt, da ist was Blödes und wir können uns einbringen und dann bewirken wir irgendwo. Zumindest erstmal das, dass wir sehen, viele, viele Leute sind dabei, das ist ja schon mal ein großer Wert, also so eine Art Selbstwirksamkeit, dass man merkt, man kann es in die Hand nehmen. Und da haben wir gesagt, auf jeden Fall nächstes Jahr natürlich wieder, am nächsten 12. Mai. Und wir wollten auch viele andere Projekte machen. Wir hatten auch von Beginn an auch immer so einen, also wir haben gesagt, wir machen politische Sachen mit kulturellen Mitteln. Wir haben Lieder umgedichtet oder geschrieben, wir haben Poetry Slams geschrieben und wir haben tatsächlich so viel eigentlich produziert an kreativen Sachen, die dann nicht alle auf die Demo es geschafft hatten. Wir hatten zu viel Programm sozusagen und dann haben wir gesagt, diese ganzen Beiträge, denen wollen wir trotzdem eine Bühne geben. Und deswegen haben wir dann einen Health Slam organisiert, also einen Poetry Slam mit Gesundheitsbezug. Und auch das war dann wieder ein Erfolg. Wir haben wieder gedacht, hoffentlich werden wir mehr als 20 Leute. Und dann hat in den Raum, wo nur 100 reinpassen mussten, dann die Leute hinten stehen, weil es nicht mehr gepasst hat. Und dann ist das auch eine regelmäßige Veranstaltung geworden. Da sind wir dann auch in größere Räume irgendwann gegangen mit so 200, 300 Leuten, die da zu Besuch kamen und haben dann eben mit Poetry Slams unsere Geschichten auch auf die Bühne gebracht, was auch nochmal eine schöne Art ist, sich irgendwie auszutauschen.
Dann also haben wir wie kamt ihr auf Poetry Slam? Also was ist es letztendlich so eine Stärke so der meisten oder war es einfach so, man hat unter anderem Poetry Slam gemacht und da war die größere Resonanz da? Oder?
Na, ich glaube, wir erleben ja schon auch viele verrückte Sachen, viele lustige Sachen, aber auch viele ernsthafte Sachen. Und eigentlich gibt es ein großes Bedürfnis, sich darüber auszutauschen. Was es bis heute in der Pflege kaum gibt, ist sowas wie Supervision, was ich eigentlich verrückt finde, weil wir ja wirklich mit teilweise schwersten Schicksalen konfrontiert sind und keinen Raum haben, uns darüber auszutauschen. Und deswegen war das, diese Geschichten irgendwie mal aufzuschreiben, für viele eine total schöne, befreiende Sache. Und ja, das war auch dann unbedingt gar nicht so, wir hätten auch gar nicht gedacht, dass es so gut wird. Es waren dann einfach wirklich schöne Texte, die die Leute auch selber mitgebracht haben. Also wir haben ja nicht alle Texte selber geschrieben als Gruppe sozusagen, sondern dann kamen Leute, die wir einfach kannten und angefragt haben und dann war das eine echt runde Sache. Dann haben wir gesagt, wollen wir natürlich noch weitergehen. Wie ich zu Beginn meinte, es gibt keine Ersti-Partys, deswegen haben wir angefangen, den Dance of Care zu organisieren. Das war dann eine Party, Auszubildende verschiedenster Gesundheitsberufe sich mal kennenlernen können. Da haben wir viele Spenden eingenommen. Es war rein auch nicht mit Eintritt, sondern mit Spenden auf Spendenbasis. Und damit haben wir dann wieder die nächste Demo finanzieren können und sowas. Also das ist so ins Laufen gekommen. Und
cool. Und ja, du hast ja gerade schon das so ein, Supervision hast du ja schon gerade thematisiert. Und also als einer der vielen Punkte sozusagen, die es halt nicht gibt oder an denen sozusagen noch gedreht werden muss. Und jetzt interessiert mich allgemein, genau, du redest von, ja, wir müssen uns da auch politisch oder auf der politischen Ebene da irgendwie auch engagieren und da müssen mehrere Ebenen überhaupt miteinander zusammenarbeiten. Welche Anforderungen oder welche Forderungen habt ihr denn allgemein an die Politik? So, ne? Also Supervision hast du ja gesagt, ist eine Sache, was es nicht gibt.
Ja, na, ich glaube, man muss tatsächlich auch fast unterscheiden, in welchen Ebenen, weil es muss politisch sich ganz viel verändern, es muss aber auch in den Unternehmen selber sich was verändern und es muss sogar auch bei uns Pflegenden sich im Verständnis, im Selbstverständnis auch was verändern. Zum Beispiel eben auch, dass wir Probleme angehen können. Also ein Motto von uns war schon immer, meckern war gestern und machen es heute. Dass man sich nicht nur aufregt, weil der Frust ist ja berechtigt, aber wenn man sich nur beschwert, kann das auch dazu führen, dass man so demotiviert ist, dass man dann gar nichts mehr angeht. Ja. Deswegen, es braucht verschiedene Ebenen, aber natürlich braucht es eine politische Ebene und dieses Jahr vor allem sind wir sehr politisch aktiv, weil ja Bundestagswahl ist und kommen wir bestimmt noch zu unserer aktuellen Aktion. Da haben wir 5 Forderungen aufgestellt. Die erste Forderung, vereinfacht gesagt, ist einfach die Forderung nach mehr Personal. Also wir haben viel zu wenig Pflegende auf den, sowohl in den Krankenhausstationen, aber auch in der Altenpflege, in der ambulanten Pflege. Da ist man einem extremen Zeitdruck ausgesetzt. Um es vielleicht ein bisschen sich die Größenordnung vorstellen zu können, es gibt einen europäischen Vergleich mit 12 europäischen Ländern, wo die durchschnittliche, also das Verhältnis von PatientInnen zu Pflegepersonal einmal ermittelt wurde. Und da ist Deutschland auf dem letzten Platz. Das denkt man eigentlich nicht. Also in keinem anderen Land muss eine Pflegekraft so viele PatientInnen versorgen wie in Deutschland.
Trotz des Pflegesystems eigentlich in Deutschland, so, wovon eigentlich viele international eigentlich positiv sprechen. So, ne?
Ja, ne, man spricht immer positiv vom Gesundheitssystem und das Gesundheitssystem, es ist ja auch toll, dass jeder Mensch eine Versorgung kriegt. Das ist ja ein großer Wert, unabhängig vom Einkommen. Also man hat an sich Zugang. Natürlich gibt es noch illegalisierte Menschen, die keinen Zugang haben und das ist auch ein Problem. Aber an sich würde ich sagen, sind wir deutlich besser aufgestellt als in den USA, wo du einfach nicht versichert sein kannst und dann eben nicht behandelt wirst.
Ja.
Aber das Pflegesystem selber ist tatsächlich relativ schlecht aufgestellt. Es hat einen relativ geringen Professionalisierungsgrad und ist vergleichsweise ein eher unattraktiver Job verglichen mit anderen europäischen Ländern. Also das Gesundheitssystem an sich hat viele gute Ansätze. Das Pflegesystem läuft, da laufen wir auf ein ganz schönes Problem zu, weil schon jetzt fehlen 100.000 Pflegende allein in den Krankenhäusern. Dieser Prozess geht immer weiter. Immer mehr Leute verlassen den Beruf. Und ein Großteil der Pflegenden ist über 50. Wenn diese Generation in Rente geht, da stehen wir vor einem großen gesellschaftlichen Problem. Deswegen diese erste große Forderung, mehr Personal, wo man auch mal ermittelt, wie viel Pflegende bräuchte es, um eine qualitativ gute Pflege zu leisten. Also in anderen Ländern, in der Schweiz gibt es es zum Beispiel. Und da ist das durchschnittliche Verhältnis von Pflegenden zu Patientinnen 1:6. Und hier in Deutschland ist es 1:10. Und da sind Intensivstationen alles mit einberechnet. Also es ist...
Okay, ja, ich merke es. Aber habt ihr da sozusagen nur diese Forderung oder habt ihr direkt auch, sage ich mal, okay, was heißt Lösung? Ich glaube, das ist halt schwer. Ich glaube, genau darüber, deswegen ist es ja wichtig, eben ins Gespräch zu gehen mit den unterschiedlichen Instanzen. Aber so, was ist denn the best case? Ist es schon so wie eben 1:6? Wäre das jetzt sozusagen das, was gut ist oder was wird da eher angestrebt?
Im Grunde, was wir brauchen, eigentlich heißt Forderung nicht mehr Personal, sondern ist die Forderung nach einer gesetzlichen Personalbemessung. Also ein Instrument, was genau ermittelt, wie viel Pflegebedarf hat eine Person. Auch ein eher einfaches Instrument, wo man die Leute quasi einkategorisieren kann und dahinter sind Zeiteinheiten hinterlegt. So funktioniert es in der Schweiz. Und diese Instrumente, die sind vor allem pflegewissenschaftlich fundiert. Also in Deutschland hat Herr Spahn jetzt einen Erlass vor 2 Jahren erlassen, was Personaluntergrenzen heißt, was so klingt, als ob es in die gleiche Richtung geht, aber überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage hat und auch eigentlich eine Verschlechterung in ganz vielen Krankenhäusern bedeutet. Was wir schon sagen, es braucht die Personalbemessung, also ein Instrument, was wissenschaftlich fundiert ist und das muss gesetzlich verankert werden, weil von sich heraus machen das die Krankenhäuser nicht. Vor allem wird es auch nicht unbedingt finanziert von den Krankenkassen.
Mhm. Okay, verstehe. Und das wäre ja schon wieder eine andere Baustelle wieder, ne? So allgemein die Finanzierung halt der Krankenkassen.
Genau, das ist unsere vierte Forderung, da komme ich noch zu.
Okay, Nummer zwei.
Nummer zwei ist die nach der besseren Ausbildung, dass wir wirklich sagen, die Ausbildung muss attraktiver gestaltet werden. Da haben wir auch ein paar konkrete Punkte. Vielleicht gehe ich da nicht zu sehr ins Detail. Ich glaube, an sich kann man sich was drunter vorstellen, wenn man sagt, eine bessere Ausbildung. Vielleicht nur die Spezialsache in der Pflegeausbildung, um das nochmal zu beleuchten. Da gibt es ja die theoretische Ausbildung und die praktische Ausbildung. Und in der Praxis sollen wir eben eigentlich lernen, theoretisch erlerntes Wissen auch umzusetzen. Mhm. Und auch hier wieder aufgrund des Personalmangels werden Auszubildende in der Regel eher eingesetzt, um irgendwie den Personalmangel mit zu kompensieren. Und da ist wenig Platz, um wirklich was zu erlernen. Und dementsprechend bleiben Unsicherheiten, auch einfach fachliche Unsicherheiten. Und auch das treibt Leute dann wieder aus dem Beruf. Wenn man plötzlich nach 3 Jahren Ausbildung die ganze Zeit nicht wirklich gut angeleitet wurde und dann nach 3 Jahren Verantwortung für 15 und mehr Menschenleben übernehmen soll, das ist eine Belastung, die viele verständlicherweise nicht aushalten.
Absolut, also absolut verständlich. Also sowohl während der Ausbildung als auch halt danach.
Ja, ja, ja. Flexit ist ja so ein großes Thema, also dass viele Pflegende eben den Beruf verlassen. Mhm. Dann sagen wir als drittes, braucht eine Fort- und Weiterbildungsordnung, damit wir auch nach der Ausbildung auf aktuellem Stand arbeiten. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja, gerade der pflegerische Bereich oder auch allgemein, wir haben ja eng verknüpft mit dem medizinischen Bereich. Es gibt so viele neue Erkenntnisse permanent und diese neuen Erkenntnisse werden sehr wenig umgesetzt in der Pflege. Und dann hören wir, gerade in der Ausbildung habe ich immer Sätze gehört wie, das machen wir schon immer so, deswegen machen wir das auch weiter so. Und was vor 30 Jahren mal gut war, kann sich ja trotzdem als falsch rausgestellt haben.
Richtig. Das, was wir theoretisch letztes Jahr gemacht haben oder vor einem halben Jahr gemacht haben, es kann ja schon gut sein, dass es halt vielleicht war gut, dass wir es mal so gemacht haben, um zu gucken, so wie es war. Aber halt, genau, die Welt dreht sich ja weiter und es kommen immer wieder neue Faktoren dazu.
Ist halt so. Total, total. Und da finde ich eben, da bleibt es irgendwie stehen nach der Ausbildung. Also es gibt keine verpflichtenden Fortbildungen nach der Ausbildung. Das Einzige, was immer gibt, ist Reanimation und Brandschutz. Das ist das, was gesetzlich vorgeschrieben wird. Hm. Aber was sich jetzt wirklich an pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen hinzukommt oder was vielleicht, was ich ja auch finde, was in der Fortbildung drin sein müsste, ist eben auch über das berufliche Selbstverständnis zu reden. Ja. Ist eben auch, wie will ich eigentlich arbeiten? Wie entwickelt sich vielleicht auch eine Gesellschaft und ein Menschenbild und eine Vorstellung von Teilhabe an der Gesellschaft? Auch sowas ist ja alles, was thematisiert werden sollte und wofür es kaum Raum gibt. Also wenn ich 40 Stunden arbeite im Schichtdienst.
Mhm. Aber und da... Das ist halt wieder jetzt auch mal ganz spannend, ne? Weil letztendlich, wenn ich so die ersten zwei Punkte mir anschaue, mehr Personal, bessere Ausbildung und jetzt kommt der dritte Punkt eben, genau, halt so die Bildung, sage ich mal. Bildung ist betriebswirtschaftlich gesehen natürlich halt, ne, halt wieder mit Aufwendungen, wieder mit Kosten verbunden. Bedeutet, Personal ist wiederum an bestimmten Tagen nicht da. Bedeutet wiederum eine gewisse Auslastung und so weiter und so fort. Und dann wären wir wieder beim Punkt 1. Schon komplex das Ganze, ne, muss man auch schon sagen. Also das ist nicht irgendwie eine Schraube, sondern das sind halt, ne, eine Kette.
Gesundheitspolitik allgemein ist tatsächlich sehr komplex und es ist so ein, ich habe immer das Gefühl, ein total unpopuläres Thema. Also ich zum Beispiel war auch schon immer politisch interessiert, seit ich ein Kind bin eigentlich, aber über Gesundheitspolitik habe ich mir nie Gedanken gemacht. Man ist einfach nicht so das Spannendste und es ist tatsächlich einfach kompliziert aufgebaut in Deutschland. Es ist ein total historisch gewachsenes System. Ja. Und dadurch hat man Gesetze von damals, wo dann hier an der Stellschraube gedreht wurde und dann mal da an der Stellschraube und dann wurde da eine neue Verordnung und so. Also es gibt nicht, ich kann jetzt nicht den einen Wikipedia-Artikel durchlesen und dann habe ich verstanden, wie das System funktioniert, sondern es braucht lange, um das irgendwie da durchzusteigen. Und ich glaube, es ist ein Grund, warum diese Themen in Wahlkämpfen ja kaum eine Rolle spielen, obwohl es eigentlich so viele Menschen betrifft.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt nur so das Sozialgesetzbuch anschauen, so, weißt du, da sind ja schon 12 Teile, das macht ja schon alles komplex, ne? Wenn wir halt nur sehen, so, wir sind halt eigentlich in einem Sektor, aber halt jeder Bereich wiederum, oder sagen wir, nenne ich den mal jetzt einfach mal so Bereich, hat wiederum so seine eigenen Bücher und oder seine eigenen Teile, aber trotzdem braucht man, keine Ahnung, wenn ich jetzt pflegebedürftig bin, heißt es nicht, dass ich jetzt irgendwie nur irgendwie vom SGB XI irgendwie halt meine Leistungen nehme, sondern da gibt es halt vielleicht irgendwelche noch so vom SGB III und dann gibt es halt vielleicht noch irgendwas von der Eingliederungshilfe, ne? Und jetzt kommt eh noch das Bundesteilhabegesetz noch dazu. Also das ist schon komplex und ich, ja. Okay, an wieder,
Man muss da
ne?
einsteigen. Eine Forderung, eine konkrete von uns zum Beispiel ist, SGB-V-Leistung auch in der stationären Langzeitversorgung durch die Krankenkassen zu finanzieren. Wenn man das verstanden hat, dann hat man schon mal, dann weiß man ein bisschen, worum es dann manchmal im Konkreten geht. Und die allermeisten werden wahrscheinlich sich gar nichts darunter vorstellen können, weil ja, ist halt dann um Sozialgesetzbücher und wie was finanziert wird, ist kompliziert auf jeden Fall.
Ja, komplett, komplett. Aber ich meine, ich glaube, die ersten Ansätze sind ja da. Also wie jetzt gerade benannt, das Bundesteilhabegesetz, da sind ja jetzt eben und mehrere Teile werden jetzt sozusagen halt versucht zu kom also komprimiert zu werden in einem und so weiter. Die ersten Ansätze sind da, aber ihr habt da vollkommen recht. So, es ist, was heißt langsam, wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr meckern, aber halt, es sind gewisse Sachen, die eigentlich längst hätten da sein sollen. So.
Ja, und vor allem manche Entwicklungen, finde ich, gehen auch in die falsche Richtung. Jetzt vielleicht, um zur vierten Forderung überzuleiten, zur
Sehr gut.
Finanzierung nämlich, gehen wir immer weiter im Gesundheitswesen in eine Ökonomisierung. Also, dass man wirtschaftliche Prinzipien eigentlich über das Wohl der Krankenversorgung, also der Patientinnen stellt. Dass gesagt wird, man muss Gewinne erwirtschaften, gerade im Krankenhausbereich, um überhaupt überleben zu können. Und das war auch eine lange Debatte damals, Ende der 90er, dass gesagt wurde, das Gesundheitswesen ist zu teuer, es gäbe eine Kostenexplosion, man muss Kosten reduzieren. Ist alles ein bisschen statistisch aufgebauscht, also das, aber da geht es dann sehr ins Detail mit realen Zahlen und im Verhältnis zum Gesamtwirtschaftsleistung, was man sich eigentlich angucken müsste. Da gibt es dann gar nicht so eine Kostenexplosion und alles. Aber ist länger. Und da gibt es halt wirklich die immer stärkere Profitorientierung. Und da gibt es ja wirklich Krankenhausträger, die am Aktienmarkt mit gesunden Renditen werben. Und das, finde ich, geht in eine schon ethisch allein sehr, sehr schwierige Richtung, weil dann ja vor mir eine Patientin sitzt und die Entscheidung, die Therapieentscheidung ist eben nicht mehr alleine, was wäre die beste Möglichkeit für diese Patientin, was braucht sie vielleicht, was möchte sie, was ist möglich, was kann man machen, sondern dann stellt sich mit die Frage, wie mache ich am meisten Gewinn mit der Person? Und wollen wir das wirklich, dass mit unserer Gesundheit, wo ja so viel zusammenläuft, was darüber entscheiden kann, ob ich mein Bett überhaupt noch alleine verlassen kann, ob ich natürlich arbeiten gehen kann, ob ich meine Freundinnen sehen kann, wenn ich das selber möchte. Ja, diese ganze Sachen. Will ich, dass in diesem Bereich sowas Wichtiges für die eigene Gesundheit irgendeine Rolle spielt, wie viel Geld man damit verdienen kann? Und wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, was ich glaube, wir alle beantworten würden, dann muss man sagen, da entwickelt sich das Gesundheitssystem doch in eine sehr falsche Richtung.
Okay, verstehe. Da muss man
Und
am 12. Mai dabei sein.
natürlich. Und auch bei vielen anderen Aktionen, aber zum Beispiel am 12. Mai. Ja, nee, also da würde ich wirklich sagen, diese Ökonomisierung ist ein ganz falscher Weg. Deswegen sagen wir im Grunde, Gesundheitsfinanzierung ist einfach öffentliche Daseinsvorsorge. Das ist kein Bereich, wenn man alle Menschen versorgen will, das rechnet sich nicht. Das ist kein Bereich, den man rein Marktprinzipien unterwerfen kann, weil der Markt in diesem Bereich, wenn wir ein komplettes Marktsystem hätten, dann hätten wir vielleicht eine qualitativ hochwertige Versorgung, aber nur noch für die, die es sich leisten können. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir diesen Bereich extrem stark regulieren. Und dann kann man natürlich, ich finde, man kann sparsam sein. Man kann sich überlegen, was ist wirklich notwendig an Behandlungen, wo werden Behandlungen aufgebauscht. Das kann man sich alles überlegen. Aber dieses, dass man einen Profit am Ende rauskriegen muss, ist eine ganz falsche Richtung. Und da müssen wir grundsätzlich an das Finanzierungssystem der Krankenhäuser, aber auch der ambulanten Bereiche, also die Altenheime und die Pflegedienste und alles.
Also beim Thema so, ich glaube, also das Weitere, was du dann jetzt gegen Ende nochmal gesagt hast, also ich weiß nicht, ob also wenn wir komplett eben auf nicht auf, also auf die Ökonomisierung verzichten, ich glaube, das wird ja schon schwierig sein, weil ne, rein rational gesehen erwirtschaftest du und erwirtschafte ich sozusagen jeden Tag in unserem Haushalt hier, ne? Wir überlegen ja auch, wie wir irgendwie Geld einnehmen und das dann irgendwie in Brot und Milch irgendwie dann natürlich investieren, damit wir irgendwie weiter überleben. Und vielleicht ist es ja eher weniger, okay, Ökonomisierung in diesem Bereich ist gar nicht schlecht, vielleicht irgendwie nicht so ganz zu betrachten, sondern eher nicht so, sondern vielleicht eher an anderen Schrauben. Also wie du schon selbst gerade gesagt hast, so vielleicht ein bisschen Ressourcen schon da, ein bisschen kalkulierter in anderen Hinsichten, ist, glaube ich, schon eher ein oder die Alternative, die ich jetzt zumindest sehe, weil letztendlich ökonomisch handeln müssen wir ja irgendwie alle, um wiederum jetzt die ersten Anforderungen nochmal anzusprechen, nochmal mehr Personal, mehr oder halt bessere Arbeitsbedingungen oder.
Wieder zu ermöglichen. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass es Sparsamkeit, wie gesagt, irgendwo geben muss. Gerade in Zeiten von Klimawandel müssen wir auch mit unseren, was ich an Plastik verbrauche, da kann man sich ja schon mal überlegen, braucht man das wirklich alles? Finde ich, ist auch nicht die Frage, es ist eher die Frage, ob ich quasi wirklich sage, mit diesem Geld, was ich verdiene, das kann ich zum Beispiel in Aktien stecken. Das wäre ja dann, finde ich, ist ein ganz falscher Weg, weil da werden zu viel Gewinnvorstellungen getriggert. Also die werden dann wichtiger als tatsächlich die gute Versorgung. Und ich glaube, wenn man wirtschaftliche Prinzipien in diesem Bereich haben möchte, braucht es ganz klar Qualitätskriterien, Qualitätsvorgaben, weil momentan ist es so, es wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich probiere es ganz einfach zu erklären. Mhm. Krankenhäuser werden aufgrund von durchschnittlichen Behandlungskosten vergütet. Mhm. Und wenn diese durchschnittlichen Behandlungskosten, die Theorie dahinter ist ja, manche Krankenhäuser sind besonders effizient und manche sind sehr ineffizient. Und die ineffizienten Krankenhäuser schließen. Und das findet auch statt, dass diese ineffizienten Krankenhäuser vom Markt gehen. Und irgendwann habe ich ja dann den Zustand, dass wir nur noch effiziente Krankenhäuser haben. Mhm. Und spätestens dann bin ich bei Durchschnittspreisen, wenn ich nur noch in Durchschnittspreisen vergüte, spätestens dann müssen die Krankenhäuser an der Qualität sparen, um weiter unterdurchschnittliche Kosten zu verursachen. Weil nur wenn ich unterdurchschnittliche Kosten verursache, kann ich in diesem System Gewinne machen. Das heißt, wenn ich wirtschaftliche Prinzipien haben will, brauche ich Qualitätskriterien wie eben Personalvorgaben, wie gewisse Behandlungsvorgaben, wie gewisse Hygienesachen dürfen auf keinen Fall unterschritten werden. Und solche Sachen, also, und das gibt es eben alles nicht. Es gibt keine Qualitätsvorgaben und dementsprechend kann an der Qualität der Versorgung gespart werden, um Geld zu verdienen. Und das ist eine ganz große Fehlentwicklung.
Mhm, verstehe. Und sprechen wir eigentlich jetzt so lediglich über Kliniken oder sind wir zum Beispiel jetzt eher, also jetzt zum Beispiel in Pflegeheime, Altenheime unterwegs?
Beides, also die Finanzierung, die ich gerade erklärt habe, ist die Krankenhausfinanzierung. Deswegen fordern wir konkret für die Krankenhausfinanzierung was. Das sind wieder auch unterschiedliche Sozialgesetzbücher. Ja. Deswegen muss man sich auch das wieder sehr im Detail angucken.
Genau.
Für den ambulanten Bereich vielleicht ein konkretes Beispiel. Die Pflegeversicherung ist anders als die Krankenversicherung eine Versicherung, die nicht sämtliche Kosten für die Pflege übernimmt, sondern nur gewisse Anteile. Und die sind auch gedeckelt. Und also wenn ich pflegebedürftig bin, werde ich in einen bestimmten Grad eingeteilt und dann kriege ich eine bestimmte Menge an Geld. Mhm. Aber es ist ganz bewusst, dass dieses Geld nicht sämtliche Kosten für die Pflege deckt, sondern die muss ich selber finanzieren, den Rest. Mhm. Und das ist die Hauptursache, warum Pflegebedürftigkeit noch immer zu Armut führen kann, weil ich mich gegen dieses Risiko nicht absichern kann, weil vor allem die Eigenanteile nach oben hin auch unbegrenzt sind. Mhm. Also im ambulanten Bereich und der stationären Langzeitpflege, also den Heimen, haben wir das große Problem, dass zum Beispiel jede Gehaltssteigerung der Pflegenden von den Pflegebedürftigen selbst finanziert werden muss, weil der Eigenanteil in die Höhe steigt und nicht der Teil, den die Versicherung übernimmt. Ja. Oder auch mehr Personal. Wenn ich mehr Leute einstelle, wird es teurer und zahlen müssen das die Pflegebedürftigen. Und deswegen da zum Beispiel eine Forderung, dass wir sagen, die Pflegeversicherung muss in eine Vollversicherung umgewandelt werden, also so wie eine Krankenversicherung sämtliche Kosten übernehmen mit einem maximal begrenzten Eigenanteil. Das kann man ja schon sagen, aber den muss man irgendwie in der Höhe begrenzen. Und da muss man auch also bei der Krankenkasse zwischen 5 und 10 Euro. Das ist ja das Einzige, was man an Eigenanteil hat. Alles andere wird übernommen und müsste auch eine Pflegeversicherung aufgebaut sein. Und um das aber wieder alles zu finanzieren, wird, das ist nämlich teuer, wir leben in einer alternden Gesellschaft, immer mehr Menschen, die darauf angewiesen sind, muss man sich auch die Frage stellen, also wo kommt das Geld her? Und wir leben ja in einem Land, wo die Versicherungen über Beiträge finanziert werden. Gleichzeitig leben wir aber in einem Land, wo immer weniger Menschen arbeiten, weil Roboter immer mehr die Arbeit übernehmen. Und dementsprechend geht diese Lohnarbeit immer weiter zurück. Und das sieht man auch bei den Krankenkassen zum Beispiel. Die haben gar nicht unbedingt so viel mehr an Ausgaben. Die haben vor allem immer weniger Einnahmen. Und dementsprechend sagen wir, hier muss zum Beispiel auch steuerlich mitfinanziert werden, weil der Aktienmarkt zum Beispiel ein riesiger Markt, wo ganz viel Geld umgesetzt wird, all dieses, selbst wenn es dann Kapitalertragssteuern gibt, die fließen ja nicht in die Versicherung, ins Versicherungssystem ein. Klar. Also langfristig muss man zusätzlich auch Steuer finanzieren. Das sind so im Groben unsere Finanzierungsforderungen.
Okay, spannend.
Soll ich noch cool. die Nummer 5 machen? Dann sind wir durch mit den Forderungen.
Yeah, das auf jeden Fall. Ja, sehr gerne.
Mehr politisches Mitspracherecht für alle Gesundheitsberufe und vor allem auch für PatientInnen. Das Gesundheitssystem ist sehr viel in Selbstverwaltung aufgebaut. Das heißt, es wird gar nicht so viel von den PolitikerInnen entschieden, sondern es gibt viele Organisationen. Und da müssen die Stimmen der Pflegenden gestärkt werden und vor allem der PatientInnen, weil um die geht's.
Ja, ja, klar. Ist das Gesundheitssystem da. Okay. Und ja, wie geht ihr jetzt vor? Also ihr habt jetzt eure 5 Anforderungen. Also auch mit Blick auf die Uhr, schauen wir, das wird jetzt etwas länger, aber ich finde es gerade spannend. Deswegen magst du vielleicht noch kurz sagen, also ihr habt jetzt eure 5 Forderungen aufgeschrieben und wie geht ihr jetzt vor? Am 12. Mai habt ihr ja auch wieder eure große Demo. Also ihr macht ja eh die ganze Zeit schon Demos, ne? Ich weiß nicht, wöchentlich oder?
Genau, also wir haben jetzt für dieses Jahr, für den Wahlkampf, das nennen wir Hashtag Gib uns 5 für diese 5 Forderungen. Das ist das, was wir online halt mit dem Hashtag ein bisschen verteilen wollen. Und als physische Aktion machen wir zurzeit halt in kleiner Zahl. Wir mobilisieren extra nicht groß, weil wir kennen alle die pandemische Situation. Aber wir demonstrieren jede Woche vorm Bundesgesundheitsministerium, jeden Mittwoch immer um 16 Uhr. Und machen da quasi diese Forderungen, sprechen wir mit denen, wir werden jetzt auch im Wahlkampf die PolitikerInnen einladen, die im Wahlkampf sind, dadurch, dass ja Berlin auch Abgeordnetenhauswahl ist und Frau Giffey zum Beispiel Berliner Spitzenkandidatin ist als Bundesfamilienministerin, aber macht sie eben hier einen Wahlkampf, da haben wir gute Chancen, dass wir sie auf unsere Bühne kriegen.
Cool, sehr cool.
Um quasi in diesem Wahlkampf, nachdem ja wirklich Corona-Pandemie, so viel Blick wurde zumindest während der ersten Welle auf die Pflege gerichtet, es gab Applaus vom Balkon und alles, politisch hat sich nicht viel verändert. Ja. Das müssen wir im Wahlkampf dieses Jahr irgendwie tragen und das muss ein Thema sein, wie wir Pflege in Zukunft gestalten
müssen. Sozusagen war es so, dass jetzt, sagen wir mal so, die Gesellschaft ein bisschen mehr mitbekommen hat und jetzt eben geht es um mehr Politik sozusagen. Jetzt muss sie sozusagen das mehr mitbekommen und eben handeln und nicht nur einen Applaus und das reicht, sondern halt wirklich einfach machen.
Total. Und die Forderungen, die wir haben, die sind ja auch völlig unabhängig von Corona. Also während Corona wurde dann über eine Prämie diskutiert. Das ist ja nicht das Problem, um das es geht.
Richtig. Also. Okay. Und genau, also jede Woche seid ihr da aktiv und jetzt im Mai, am 12. Mai, findet da sozusagen dann die ganz große Veranstaltung wo oder wie?
Oder? Ja, wir müssen halt schauen, was möglich ist. Wir überlegen schon, wir machen verschiedene Alternativmodelle. Letztes Jahr zum Beispiel am 12. Mai haben wir einen Stream gemacht. Okay. Allerdings haben wir das Gefühl, so diese Livestreams erzeugen nicht so die Aufmerksamkeit wie eine physische Demo. Aber man kann trotzdem auch nicht mit 1000 Leuten gerade demonstrieren.
Nee, klar.
Man kann nicht genau abschätzen, wie es sich entwickelt, aber ich denke schon eher, es wird jetzt gerade sich nochmal deutlich zuspitzen. Und dann probieren wir mit einem sehr guten Hygienekonzept, mit wirklich Markierungen auf dem Boden, dass man da auch an seinem Ort stehen bleibt, auch eine physische Aktion zu machen, die ein bisschen größer ist. Aber es ist alles unter Vorbehalt, was wir planen. Es kann auch kurzfristig doch abgesagt werden.
Auch gar nicht. Verstehe. Aber cool auf jeden Fall, dass ihr auf jeden Fall da noch so ganz aktiv dran seid und dass ihr halt jede Woche seht. Also ich verfolge es auf jeden Fall jede Woche dann auf Instagram, wie aktiv ihr dann da seid und wie viele Leute ihr vor allem dann natürlich auch mitnimmt. Ne? Also das, also wirklich Chapeau. Und cool, dass es also von jetzt auf gleich gefühlt, natürlich steckt da extrem viel Arbeit, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber halt cool, dass es wirklich, dass immer mit, da merkt man, glaube ich, auch so eben, mit welcher Motivation und Energie ihr dann dabei seid. Weil sonst kann man, glaube ich, nicht sowas einfach so aufbauen. Okay, jetzt eben, habe ich gerade schon angesprochen, mit Blick auf die Uhr. Jetzt würde ich mal zu unserer traditionellen Message kommen. Und genau, wir haben, du hast am Anfang eben ein bisschen so über dich erzählt, was ist dein Background, aber vor allem bist du dann mehr auf Walk of Care gegangen, hast mal eben die einzelnen Bereiche vorgestellt und natürlich auch jetzt diese 5 Forderungen. Und jetzt eben auf unsere Zuhörerschaft bezogen, welche Message bringst du jetzt da mit, eben für den Gesundheitssektor, für den Sozialsektor, welche Message bringst du da mit?
Na, ich glaube, es braucht uns alle, dass wir alle merken, Gesundheit ist ein Thema, was uns alle angeht. Das ist das Erste, weil ich glaube, wir beschäftigen uns nicht so gerne mit dem Thema, weil man immer denkt, ich selber bin ja nicht betroffen. Mhm. Da kann ich nur sagen, es kann unglaublich schnell gehen. Man kann auch heute auf dem Nachhauseweg den Unfall haben. Es kann die eigenen Geschwister treffen, es kann die Eltern treffen, wie auch immer. Und ich glaube, wir alle wollen wissen, dass wenn es uns oder unsere Angehörigen trifft, wir so gut wie möglich versorgt sind. Man kann trotzdem nicht jeden retten, aber die Möglichkeit, wenn wir sie haben, die sollten wir voll ausschöpfen. Ja. Und egal wie jung wir sind, egal wie gesund wir sind, es ist ein Thema, was uns alle angeht. Und deswegen sollten wir uns da alle für Veränderung einsetzen, weil so wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen.
Cool, vor allem, ich glaube, in so einem Land wie Deutschland halt, ne? Erst recht so. Also von daher, cool. Danke, danke dir, Valentin, für diese Message. Danke dir allgemein natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast, natürlich in Walk of Care und was ihr so macht und ja, in welche Richtung ihr vor allem gehen werdet. Ich bin gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall weiterverfolgen und auch du da draußen. Ich glaube, also auf Instagram habe ich euch gesehen. Seid ihr noch irgendwo anders auch noch vertreten?
Wir sind auch auf Twitter. Mhm. Das haben wir als letztes jetzt erst angefangen. Deswegen sind wir noch nicht ganz so groß wie auf den anderen Plattformen. Und Facebook haben wir und YouTube haben wir. Also eigentlich. Okay. Was wir noch nicht haben, ist TikTok.
Seit neuestem habt ihr TikTok?
Nein, das haben wir noch nicht.
Noch? Okay, aber kommt ja vielleicht noch dazu. Okay,
vielleicht.
Cool. Dann, das werden wir auf jeden Fall, wir werden euch auf jeden Fall überall verlinken und ja, danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und
danke, dass ich da
wir hören uns wir planen ja noch einen weiteren Podsimpel, von daher du da draußen, bleib auf jeden Fall dran und bleib vor allem gespannt und lernhungrig und ja, ciao, Valentin.
Tschüssi, mach's gut.